Wir werfen einen Blick zurück auf den Wurf aller Würfe, fassen die Schlussphasen der zweiten Playoff-Runde zusammen und widmen uns den Conference Finals. Abschließend gibt es noch eine kurze Analyse der NBA Draft Lottery. Ahoi! Hallo NBA Conference Finals Fans, hier ist der NBA Tauchgang wieder mal zurück mit einer neuen Episode und es hat sich natürlich einiges getan. Ich bin Nils Horstmeier und mit mir dabei ist wieder jemand, der für seine Hot Take Basketball Podcast Moves bekannt ist. Jab Stats, Euro Stats, Stutter Stats und Statbacks. Er hat nicht nur etwas für das Spiel, sondern auch für seine Zahlen übrig. Arne aka Analytics Brandt. Arne, grüß dich.
Hey Nils. Heißes Intro.
Ja, ich arbeite immer weiter an den Intros. Es macht doch immer wieder Spaß, da ein bisschen was Neues vorzubereiten. Arne, wir müssen unbedingt über Kawhi Leonard sprechen und diesen Game 7-Wurf. Wir haben zwar jetzt schon einige Spiele in den Conference Finals gesehen, aber das ist doch etwas, dass wir diese Episode sprechen müssen. Also ich musste jetzt im Nachgang total denken an so unsere Kinder- und Jugendspiele. Ja, damals wir zusammen auf dem Platz zählen runter mit Jan noch 5, 4, 3, 2, 1, Game 7 und der entscheidende Wurf. Tatsächlich ist von Kawhi Leonard dieser Wurf in Game 7 der erste Game-Winning-Buzzer-Beater in einem Spiel 7 in den Playoffs jemals, also aller Zeiten. Das war da etwas Historisches, was da abgelaufen ist. Arne, wie hast du denn den Wurf von Kawhi Leonard erlebt?
Ja, ich habe in der Nacht einen Podcast gemacht mit Jonathan über das Spiel, das davor lief. Denver gegen Portland, Spiel 7. War auch ein gutes Spiel, aber wir haben da natürlich ziemlich lange dran gesessen und als wir fertig waren, da war gerade die erste Halbzeit gespielt. Ich war dann zu müde, um mir das Spiel nachts noch anzusehen. Von daher habe ich mir dann die zweite Halbzeit am nächsten Tag angeguckt. Ja, ich wusste dummerweise schon, dass der Wurf kommt. Also ich wusste schon, dass es wahrscheinlich ein Game-Winner ist. Ich war schon so ein bisschen vorgewarnt worden, leider. Von daher war es für mich jetzt nicht der absolute Hammer-Moment, als ich es dann gesehen habe. Aber ich muss sagen, dieser Wurf hat mich wirklich sehr, sehr beeindruckt. Ich habe hinterher auch dann schon gedacht, ich glaube, für mich ist es der beste Game-Winner, den ich so in der Zeit, die ich NBA gucke, selber gesehen habe. Also ich würde mal sagen, die Situation, Spiel 7, der Einzug in die Conference Finals, dann die Art, wie der Wurf geworfen wurde, auch die Reaktion der Halle und der Spieler hinterher, dass Embiid auch noch so geweint hat und auch wie der Ball gebounced ist und dann eben auch diese Fotos, die danach entstanden sind. Ich finde, die Fotos sind fast das Beste an dem Wurf. Diese Bilder, wo man einfach sieht, alle warten darauf, was passiert.
Ja, ich habe mir das auch in so einer, man kann sich ja in den neuen Funktionen vom NBA League Pass so verschiedene Zeitlupen auch ansehen. Und das Witzige ist, dass dabei dann auch der Ton bleibt. Und hat mir dann so die Szene nochmal in achtfacher Zeitlupe angesehen, dann mit diesem ganz langsamen und dann die Blicke, das war schon, ist schon ein Wahnsinnsding, einfach wie er da sich niedergekniet hat und alle schauen auf den Ball und der steppt noch ein paar Mal rum und dann geht er rein. Das war echt so ein bisschen wie in so einem Hollywood-Film. Ne? Es hat jetzt noch einfach so Air Bud durchs Bild fliegen müssen. Du kannst dir vorstellen, es ist noch so, der macht den Wurf und dann kommt der Schnitt und dann siehst du den Basketballkorb nur so abgebildet und dann fliegt der Ball halt irgendwie so rein. Diese Szene, die es eigentlich so in der NBA, in den Playoffs so nie gegeben hat, da ist sie endlich und da haben wir unseren perfekten Basketball-Moment. Es war schon wirklich der absolute Wahnsinn. Auch die Reaktion von Kawhi, der sich dann auch nochmal das Herz aus der Seele geschrien hat. Wirklich der absolute Wahnsinn. Ich habe es leider auch nicht live gesehen am nächsten Tag, aber ich habe es zumindest geschafft, dieses Spiel noch geheim zu halten, da auch nirgendwo drauf zu gucken, in keine Chats und gar nichts. Und habe es dann zumindest zu Hause nochmal ganz, ganz gut erleben können. Aber man muss ja sagen, Philly hat das nochmal ganz schön spannend gemacht. Ne? Wir haben ja in unserem letzten Podcast darüber geredet, wie geht die Serie aus. Das war vor Spiel 6. Und wir waren, glaube ich, beide der Meinung, dass Toronto den Sack jetzt dicht macht, den Sack zumacht, weil sie dieses Spiel 5 schon so deutlich gewonnen hatten, dass es so aussah, als hätten sie jetzt geknackt. Aber in Philly gab es nochmal richtig Rambazamba und die 76ers haben nochmal ordentlich auf den Tisch gehauen und J.J. Redick hat ein starkes Spiel gemacht, eigentlich durchweg Simmons, alle mit einem sehr, sehr starken Spiel und Toronto an dem Tag nicht unbedingt mit den Beinen, nicht mit der Frische im Kopf, das durchzuziehen und dieses Spiel 7 wirklich ein absoluter Kracher.
Ja, die 76ers haben im letzten Viertel sogar noch geführt. Also das war schon ein sehr, sehr enges Spiel und die Toronto Raptors mussten alles aufs Feld bringen, was sie haben. Sie haben auch in dem Spiel nur mit einer 7er Rotation gespielt, nur Van Vliet und Serge Ibaka sind von der Bank gekommen. Kyle Lowry hat ab Mitte des zweiten Viertels komplett durchgespielt in dem Spiel. Also da mussten die Raptors schon eine Menge Kraft lassen, was sich jetzt vielleicht auch negativ in Spiel 1 gegen die Bucks ausgewirkt hat. Also Kawhi Leonard in dem Spiel mit 43 Minuten, Marc Gasol mit 45 Minuten und jetzt in Spiel 1 gegen die Bucks hat er auch schon wieder über 40 Minuten gespielt.
Ja.
Also das sieht schon nach ein bisschen zu krassen Minuten aus, gerade für Gasol, der ja jetzt in der Regular Season auch dann immer schon eher so um die 20, 25 höchstens gespielt hat. Also das ist schon ziemlich krass.
Ja.
Muss man mal sehen, wie sich das auswirkt. Also da könnte doch die Tiefe der Bucks für die Raptors jetzt zum Problem werden. Mal sehen.
Ja, definitiv. Ja, Gasol war einfach auch gegen Embiid absolut notwendig. Er hat ihn wirklich gut verteidigt. Er hat ihm das Leben sehr, sehr schwer gemacht. Es wird ja viel über seine Verletzungen und Krankheiten geredet, wenn es darum geht, dass Embiid in der Serie insgesamt nicht so starke Leistungen gemacht hat. Aber ich glaube, man muss Marc Gasol da auch schon anrechnen, dass er wirklich eine taffe Defense gespielt hat und dass er auch in den Pick-and-Roll-Situationen nicht so ausgenutzt wurde, wie sich das vielleicht auch die 76ers teilweise gedacht haben. Ja, und von daher nicht wegzudenken. Also ich fand auch gegen Serge Ibaka hat Embiid dann doch körperlich so überlegen ausgesehen, dass das nicht über längere Strecken zu machen war. Und daher kam das wohl. Was mir vor allem auch aufgefallen ist, Kawhi Leonard hat ja unheimlich viele Würfe genommen, hat ja auch 41 Punkte gemacht. Ich glaube, 39 Würfe waren es am Ende. Ich habe die Zahl jetzt nicht genau vor Augen.
Ja, 39 Würfe waren es.
Also schon, genau. Hat er schon wirklich viele Würfe genommen. Und es waren auch sehr, sehr viele Würfe dabei, die zu kurz waren. Also eigentlich jeder Fehlwurf von Kawhi, und das hat sich jetzt auch fortgesetzt in den Spielen, alles, was daneben geht, ist zu kurz. Manchmal auch diesen Friendly Bounce, der dann irgendwie, wie jetzt auch im Game Winner, dann trotzdem dann ausreicht, dass der Ball reingeht. Aber da habe ich mir schon einmal ein, zwei Mal gedacht, es ist eine Fatigue-Geschichte. Es gehen so viele Plays über Kawhi. Er hängt sich auch in der Defensive eben noch krass rein. Und das war für mich eventuell auch so ein Thema in Spiel 6, wo Kawhi ja auch so ein bisschen Downer hatte, so im Vergleich jedenfalls zu seinem überragenden Spiel, wie er es die restliche Serie so hatte. Und mit den Minuten gebe ich dir völlig recht, da müssen sie halt schon aufpassen. Also die Rotation hat sich da extrem verkürzt und es liegt natürlich auch daran, dass in den Playoffs nicht so viel von der Bank kam, wie das jetzt auch so gedacht war. Ne? Verschiedene Spieler da eben dann doch entscheidend nachgelassen haben und auch gar nicht mehr eingewechselt werden. Fred Van Vliet eigentlich nur noch eine defensive Komponente darstellt. Es hat sich ein bisschen gebessert, aber nicht der Spieler, der in der Regular Season war. Das wird jetzt auf jeden Fall in der Serie gegen die Bucks noch sehr spannend werden.
Ja, also das war schon hier ein extremes Spiel von beiden Teams. Also das war vielleicht eins der krassesten Spiele in den letzten Jahren, was die Minuten betrifft. Also gerade von den 76ers, Embiid 45, Redick 40, Butler 42, fast 43, Tobias Harris 42 und Ben Simmons 42 Minuten. Also die haben nur Ennis 14 Minuten von der Bank gespielt, Scott 10 und Greg Monroe 2. Mhm. Das könnten mit die wenigsten Bankminuten sein, würde ich mal sagen, die in den letzten Jahren mal irgendein Team rausgegeben hat. Also von daher noch krasser als die Raptors in dem Spiel. Ja, also man sieht schon, dass in einigen Serien doch die Bankspieler kaum noch irgendeine Rolle spielen. Oder eben doch eine große, weil sie eben so schwach spielen, dass sie nicht gespielt werden können. Aber das ist schon auf jeden Fall ziemlich krass. Aber jetzt haben wir die Conference Finals.
So sieht's aus.
Toronto gegen Milwaukee. Golden State hat sich auch durchgesetzt gegen Houston. Das war letztes Mal auch noch nicht ganz passiert. Doch ziemlich beeindruckend, ohne Kevin Durant dann weitergekommen.
Ich glaube, wir hatten beide auf Houston dann getippt, ne? War's so?
Ja, genau. Wir hatten beide auf Houston getippt. Ja, ich hatte die ganze Saison ja schon immer die Warriors. Jetzt muss man es doch schon sagen, ein bisschen unterschätzt. Mhm. denn wie es aussieht, sind sie schon mit einem Bein im Finale, führen 2-0 gegen Portland. Ja. Und ja, sie sind eben doch immer noch sehr, sehr beeindruckend, das muss man schon sagen. Die Houston Rockets konnten dann doch eben den Sack da nicht zumachen, waren wieder so relativ nah dran. Immer das Gefühl, eigentlich könnten sie es machen, aber dann doch abgezockter und einfach in den entscheidenden Momenten ein bisschen konzentrierter, ja, und ein bisschen besser, die Warriors.
Ja, eigentlich war, muss ich auch sagen, bei den Rockets alles da. Chris Paul hat auch ein super Spiel gemacht, endlich mal. Also offensiv ein gutes Spiel gemacht. Und ja, es sind einfach die letzten Minuten, wo dann Fehler passiert sind, die dann schon ausreichen, dass das Spiel out of reach ist, um noch zu gewinnen. Sie haben noch mal ein paar krasse Dreier am Ende gehabt. Und war aber dann schon alles zu spät irgendwie. Was mich ein bisschen gestört hat, war die Situation, wo Draymond Green noch so an Harden ranläuft und sich dann so ein bisschen wegfloppt und dann Harden tatsächlich das Offensivfoul bekommt. Ich bin halt der Meinung, da hätte ich gerne gesehen, dass sie weiterlaufen lassen und dann tatsächlich Harden mal die Situation dann bringen muss, weil dann gleich im Anschluss dieser Dreier kam und dann waren sie auch schon fast irgendwie wie weg. Also da hatte ich ein bisschen das Gefühl gehabt, da hätte ich gerne diese spielerische Entscheidung gesehen. Und ja, aber klar, ein bisschen so ein Push von Harden war in dieser Situation wohl da. Also scheint wohl vertretbar zu sein, dass der Call da kam, aber ein bisschen trickreich, was der Draymond Green da gemacht hat. Was ich spannend finde, ist, dass die Splash Brothers wieder völlig übernehmen, auch seitdem jetzt an den Conference Finals. Offensiv total aufrollen, Steph Curry auf einmal wieder der Steph Curry ist, der die MVP Awards gewonnen hat und der offensiv einfach nicht zu stoppen ist. Klay unglaublich stark, auch off the ball, diese Cuts und immer wenn er den Ball hat, mal kurz den Ball nochmal wieder wegpassen, 2-3 Schritte und dann hat er den Wurf noch. Ich habe das schon auch mal in unseren in so einem Chat irgendwie bei WhatsApp oder wo auch immer geschrieben, dass mir das fast besser gefällt als die Version mit Durant, weil einfach das so spektakulär für mich ist, diese, wie sie einfach diese Würfe rausspielen und wie die Splash Brothers dann offensiv agieren und was sich dann einfach daraus wieder so ergibt. Es ist sicherlich eine Geschmacksfrage und vielleicht liegt es auch ein bisschen daran, dass die Warriors insgesamt jetzt natürlich auch ein bisschen schlagbarer wirken, auch mit dieser kurzen Rotation, die sie haben. Aber wie sie Houston jetzt so dann doch in 6 Spielen geschlagen haben insgesamt, fand ich schon ziemlich beeindruckend.
Ja, auf jeden Fall. Also es ist beeindruckend, aber ja, ich glaube einfach, bei so einem guten Spieler wie Kevin Durant sind die Warriors dann doch letztendlich besser, wenn sie Durant haben.
Na klar.
Und es ist vielleicht ein bisschen beeindruckender, wie sie spielen, weil Steph Curry und Klay Thompson eben ein bisschen mehr machen müssen und sie einfach sehr, sehr spektakulär sind, wenn sie diese ganzen Würfe treffen und schon vielleicht insgesamt ein bisschen mehr Flow und Bewegung gefühlt drin ist. Aber ich habe jetzt gerade relativ viele Statistiken gesehen, dass die Warriors mit Durant auf dem Feld genauso viel passen, als wenn er nicht dabei ist, der Ball genauso läuft und dann eben ja die Schussverteilung so ein bisschen anders ist und das, was eben Durant als ISO-Element reinbringt, nicht ganz so schön anzuschauen ist. Klar, aber es war schon auf jeden Fall wieder eine krasse Leistung von Curry und Thompson. Und das Heftige an diesem Spiel, und sowas habe ich selten mal gesehen, ich habe schon gedacht, das könnte eventuell so sein, dass es Steph Currys schlechteste Halbzeit in seiner Karriere war und die beste. Denn er hat in der ersten Halbzeit nur 12 Minuten gespielt, hatte Foul Trouble, hat 0 Punkte gemacht, hat keinen einzigen Wurf getroffen. Und in der zweiten Halbzeit macht er in diesem wichtigen Spiel 33 Punkte, trifft fast alles. Und auch in der Crunch-Time hat er richtig heftige Dreier getroffen und ja, mit dem Pick-and-Roll mit Draymond Green das Spiel entschieden. Und Klay hat dann eben auch noch den eigentlichen Dagger geworfen, schön rausgespielt. Das war schon ziemlich beeindruckend. Und da kann man es eben dann, da bekommt man dann eben nochmal diese Erinnerung, ne, wie gut Steph Curry eigentlich ist. Und das ist ja auch so eine Sache, die ich schon seit Durant zu den Warriors gegangen ist, eigentlich immer wieder so gesagt habe. Eine der Sachen, die ich so daran sehr, sehr schade finde, ist, dass man die wahre Ceiling und dieses Superstar, was Curry in seiner zweiten MVP-Saison hatte, einfach so in der Form nicht mehr sehen wird, wenn Durant dabei ist. Und gerade in den Playoffs ist Durant dann eben doch ganz klar die Option Nummer 1, wenn er dabei ist. Und es ist eben so spektakulär, wenn Steph Curry das ist. Das ist ein bisschen schade, aber na, dieses Jahr haben wir es. Ich hatte gerade noch gelesen, die Verletzung von Kevin Durant ist ein bisschen schwerer und er wird in der Serie gegen Portland vermutlich nicht zurückkommen. Also dann muss er in den Finals zurückkommen. Mal sehen, wie das läuft. Aber das war schon wieder sehr, sehr beeindruckend von den Warriors.
Ja, um es vielleicht noch kurz abzurunden. Wir hatten ja noch diese 7-Spiele-Serie Denver gegen Portland. Da war ich der Meinung, dass Denver weiterkommt. Du, glaube ich, auch. Eventuell haben wir es in unterschiedlich vielen Spielen gesagt. Ich war noch der Meinung, Spiel 6 ist nochmal Dame-Time und Spiel 7 wird Denver es dann zu Hause machen.
Ja, ich hatte schon gesagt, dass Denver das in Spiel 6 schon klar macht.
Ja, ja.
Und dann verlieren sie noch beide.
Ja, und dann verlieren sie beide. Das war wirklich so jetzt erstmal vor allem nach diesem Kantersieg da nicht zu erwarten. Kantersieg ist in diesem Zusammenhang ein interessanter Begriff.
ja.
Und es war gar nicht beabsichtigt.
Ich habe sofort auch gedacht, oh ja, ein Kantersieg.
ja. Ein Kantersieg war es dann eher in Spiel 7. Und wir haben ja auch schon mal darüber gesprochen, dass die Odds, die Wahrscheinlichkeiten, dass das Auswärtsteam in so einem Spiel 7 gewinnt, eher schlecht sind. Und dass Portland das gerissen hat, ist schon wirklich ein ziemlicher Wahnsinn. Sie haben natürlich echte Closer mit McCollum und mit Lillard, das hat sich schon einige Male gezeigt, auch in diesem 4-Overtime-Spiel. Das war schon auf jeden Fall eine Serie, die hatte vieles in sich und ich muss zugeben, dass ich Portland von Anfang an extrem krass unterschätzt habe. Also in meinem Bracket sind sie ja schon in der ersten Runde, wären sie schon in der ersten Runde gegen OKC ausgeschieden und sie haben das souverän gemacht und sie haben jetzt auch wirklich Denver in 7 Spielen knapp, aber verdient geschlagen. Ohne Nurkic, mit Kanter auf dem Center, der eigentlich keine Defense spielen kann und dazu noch Ramadan zelebriert und trotzdem Leistung auf den Platz bringt. Also erstaunlich. Und wenn, sagen wir mal, die Splash Brothers der beste Backcourt in der NBA sind, dann kommen für mich Lillard und McCollum direkt danach. McCollum hat eine extrem starke Steigerung jetzt im letzten Jahr durchgemacht. Und so wie der jetzt agiert und offensiv zum Korb geht und scored, das ist schon wirklich absolutes All-Star-Level und das ist schon tatsächlich, also in den Playoffs wirklich Premium.
Ja, das war wirklich eines der besten Spiele bisher von irgendwem in den Playoffs. Also auch, wie er das Team die ganze Zeit getragen hat und wie er dann in der Crunch-Time eben auch die ganzen wichtigen Dinger gemacht hat. Im One-on-One gegen Torrey Craig den wichtigsten Wurf getroffen, einfach nicht zu stoppen gewesen. Das war wirklich ganz, ganz stark. Zudem haben sie ein richtig starkes viertes Viertel von Evan Turner bekommen, der im vierten Viertel 10 Punkte gemacht hat. Im vierten Viertel von Spiel 7 mehr Punkte gemacht als vorher in der gesamten Serie. Enes Kanter hat 39 Minuten gespielt. Wer hätte gedacht, dass Enes Kanter in der zweiten Runde der Playoffs in Spiel 7 39 Minuten bekommt und sein Team gewinnt. Und die Blazers waren in dem Spiel schon mit 17 Punkten hinten. Also das sah schon richtig schlecht aus. Das war eins der schlechtesten Shooting Games, die ich persönlich je gesehen habe. Nichts ist reingefallen, weder bei Portland noch bei Denver. Die Dreierquoten waren absolut unterirdisch. Und ja, das haben die Blazers dann einfach auf den Schultern von McCollum richtig stark gedreht, das Spiel. Und am Ende doch recht souverän dann auch gewonnen. Also in der Crunch-Time gibt es ja manchmal Spiele, wo keiner mehr irgendwas trifft und dann gewinnt die Mannschaft, die knapp vorne ist. Aber in diesem Spiel hat McCollum wirklich den Ball einfach genommen und hat die entscheidenden Plays gemacht. Bei dem Wurf gegen Torrey Craig, da haben sie wirklich ihm komplett den Platz gegeben. Er hat in der Mitte einfach One-on-One gespielt, Step-Back und das Ding reingemacht. Und Lillard war komplett off. Der hatte 3 von 17 aus dem Feld getroffen. Da ging fast gar nichts. Und ja, dann hat McCollum eben übernommen und hat eben die Defense der Denver Nuggets wirklich so ein bisschen zerlegt. Ist immer mit so Snake-Dribblings durch die Defense gegangen, hat immer den Step-Back gegen den Center gemacht und war da einfach kaum zu stoppen. Sehr, 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 sehr stark.
Ja, Denver verabschiedet sich und wir haben die Conference-Finals in beiden Conferences feststehen, haben jetzt auch schon 3 Spiele verfolgen können. Ich würde sagen, wir bleiben einfach nochmal im Westen. Da dürfen jetzt die Portland Trailblazers gegen die Golden State Warriors spielen. Die haben letzte Nacht gespielt. Wir nehmen auf am 17.05. am Abend. Das heißt, wir können schon sagen, dass die Golden State Warriors hier 2-0 führen. Und wie hast du diese Serie bis jetzt erlebt, Arne?
Ja, also ich muss sagen, dass ich wirklich großen Respekt habe vor den Portland Trailblazers. Ich fand es beeindruckend, wie sie in der ersten Runde gegen OKC gespielt haben, obwohl OKC natürlich auch jetzt nicht auf dem allerbesten Level war. Paul George musste sich jetzt nach der Saison an beiden Schultern, glaube ich, operieren lassen und noch irgendwas mit dem Finger, glaube ich. Und Westbrook, Der war ja auch nicht in der besten Verfassung, würde ich mal sagen, diese Saison. Also hat auf jeden Fall ja sehr große Probleme mit seiner Effektivität gehabt und so. Mhm. Auch in der Defense lief es irgendwie gegen Portland nicht so besonders gut. Ich will jetzt das überhaupt gar nicht kleinreden, aber OKC war jetzt nicht das stärkste Team. Denver eben noch total unerfahren und die Denver Nuggets haben dann eben auch nicht hier die Blazers aufhalten können. Auch das eine starke Runde, aber ich würde schon sagen, dass das eher Teams waren, die, ja, die man schon mal schlagen kann. Also gegen Houston, gegen Golden State, da hätte in der zweiten Runde Ende sein können. Also sie haben ein bisschen Glück auch gehabt, wie der Bracket jetzt so war. Und ich finde, das zeigt sich jetzt eben auch gegen die Golden State Warriors. Ne? Das ist eine andere Klasse. Spiel 2 war jetzt eng, aber in Spiel 1, da haben sie wirklich katastrophale defensive Gameplans gehabt. Also sie haben den Drop gespielt mit Kanter und Kanter stand 5 Meter von der Dreierlinie entfernt. Ja. Steph Curry ist einfach über den Block rübergelaufen und hat jedes Mal einen offenen Dreier gehabt, hat 9 von 15 Dreier getroffen und das führt dann eben am Ende dazu, dass man 116 zu 94 verliert. Also die Warriors haben in dem Spiel 17 von 33 Dreier geworfen, 51%, haben 50% aus dem Feld getroffen und ja, so kann man dann eben das Spiel einfach nicht gewinnen. Also das ist ganz, ganz schwach gewesen. Dazu kam noch, dass die Defense der Warriors einfach viel aggressiver ist als die von den Denver Nuggets. Dadurch haben die Blazers 21 Turnover gemacht und haben selber eben auch nicht besonders gut getroffen. Also das war dann schon ein ziemlich klares Ding. Zudem hatte ich das Gefühl auch, dass in dem Spiel die Serie von vorher den Blazers noch ziemlich in den Knochen steckte und die Warriors waren ja ganz gut ausgeruht, weil sie nur 6 Spiele gebraucht haben. In Spiel 2 waren die Blazers besser, aber es ist jetzt trotzdem dazu gekommen, dass die Warriors das Ding knapp gewonnen haben, 114 zu 111. Mhm. Und die Blazers waren eben schon zwischendurch mit 15 Punkten vorne zur Halbzeit und sahen längere Zeit aus wie das bessere Team. Aber am Ende konnten sie es eben nicht finishen und ich habe mir die letzte Minute heute mehrfach angeguckt und auch die Plays, die da so gelaufen sind. Und es ist einfach wieder das Pick and Roll gewesen zwischen Draymond Green und Steph Curry. Und ich muss einfach sagen, dass die Blazers es richtig schlecht verteidigt haben. Mhm. Also es gibt 3 verschiedene Möglichkeiten, Pick and Roll zu verteidigen. Entweder man hatcht, geht also mit 2 Leuten auf den Ballhändler, oder man switcht, also jeder bekommt jeweils den anderen Offensivspieler, oder man droppt, das heißt, der Center, der verteidigt, geht halt ein Stück zurück. Das macht man aber normalerweise eben so, dass man trotzdem noch den Wurf einigermaßen contesten kann und der Ballhändler nicht an dem Center vorbeigeht. Und wenn man eben so wie die Blazers nicht switchen will, sondern nur hatchen oder droppen, dann muss man eigentlich immer mit Hilfe spielen. Mhm. Also wenn man da bei den Defensivvarianten gar keine Hilfe hat, dann ist es normalerweise immer ein Layup. Also so ein erfahrenes Team und vor allem Steph Curry und Draymond Green, 2 der besten Pick-and-Roll-Spieler aller Zeiten, würde ich mal sagen. Wenn man da keine Hilfe hat, dann ist das Ding gegessen und man braucht halt nicht nur einen Spieler, der hilft, sondern man braucht 2 Spieler, die helfen. Yep. Und das ist absoluter Grundlagenbasketball. Und in der letzten Minute spielen die Portland Trailblazers total klein, haben auf der Weak Side Damian Lillard und Steph Curry. Vorher bei der Possession, als noch 50 Sekunden zu spielen waren, war es Evan Turner. Und es ist nur einer da, dann ist es eine 2 gegen 1 Situation beim ersten Mal. Draymond Green gibt den Alley-Oop-Pass auf Looney, der völlig frei ist. Also da kann Seth Curry runtergehen und Iguodala einfach stehen lassen und helfen. Machen sie aber nicht. Das ist wirklich, also wenn ein Team, das ich coache, das machen würde, dann würde ich eine Timeout nehmen, würde alle 5 Spieler auswechseln und würde im nächsten Training komplett nur noch Pick-and-Roll-Defense trainieren. Ja. Also es ist wirklich absoluter Grundlagenbasketball. Mhm. Und dann beim zweiten Mal passiert es gleich nochmal. Ja. Und in dem Fall kommt gar keiner mehr. Da hätte Damian Lillard rüberkommen müssen für die Hilfe. Der kommt aber nicht. Und es ist einfach nur ein Layup. Also Draymond Green geht einfach vom Pick-and-Roll aus Richtung Korb. Niemand kommt. Keiner ist da und wenn Damian Lillard zur Hilfe gegangen wäre, wäre wieder kein zweiter Helfer da gewesen. Das heißt, wenn Lillard rübergegangen wäre, wäre es wieder ein Alley-Oop auf Looney gewesen. Mhm. Und so kann man das einfach nicht machen, so kann man das einfach nicht spielen. Da hätte wieder Seth Curry kommen können, dann wäre Iguodala in der Ecke anspielbar gewesen. Aber lieber den Ball in die Ecke gekickt bekommen und dann kann man noch den Closeout laufen und hoffen, dass der Ball daneben geht. Oder wenn er dann gepasst wird, muss man halt rotieren. Aber in dem Moment, wo gar keine Hilfe kommt und auch nie eine zweite Hilfe kommt, ist es eben so einfach. Und das war für mich einfach wieder eine absolut grottenschlechte Performance in der Defense. Also in Spiel 1 und 2 habe ich gedacht, es ist einfach nicht würdig eines Conference-Finals, auch wenn dieses Spiel jetzt letztendlich nur mit 3 Punkten verloren ging, aber so kann man das einfach nicht machen.
Ja. Also, ja. Ich fand es in beiden Spielen dann doch eigentlich erstaunlich, dass es so knapp war. Also im ersten Spiel war es ja auch noch lange Zeit so, dass Portland irgendwie dran war. Aber diese defensiven Schwächen wurden schon eigentlich das ganze Spiel über sehr ersichtlich, sodass sogar auch der Kommentar dann irgendwann, als es dann nur so 10-12 Punkte war, dann eigentlich schon so eingestellt hat im Sinne von die Golden State Warriors dominieren das Spiel. Wobei das vom Score jetzt gar nicht mal so früh dann abzusehen war. Aber es hat sich dann in dem Spiel natürlich dann auch am Ende relativ deutlich gezeigt. Vor allem, weil die Portland Trail Blazers da defensiv eben nicht so reagiert haben. Und ja, im zweiten Spiel haben sie natürlich im Offensiv alles abgefackelt in der ersten Halbzeit. Das war wahnsinnig stark, was Portland da gemacht hat. Aber ja, zum Ende hin ist es dann eben wieder mal zu wenig gewesen. Und dann sind es halt auch mal diese Runs. Ne? Also Golden State hatte ja diesen extremen Run im dritten Viertel, wo sie dann einfach ins Rollen kommen. Und ein Ding, noch ein Ding, dann haben sie irgendwann schon einen 18-0-Lauf. Und dann denke ich mir schon so, wann kommt die Timeout? Ist es nicht wirklich jetzt mal langsam Zeit für eine Timeout? Dann kommt noch ein Dreier, ich glaube von Clay. Und ich weiß gar nicht, wie viele es am Ende waren, 14, 15 Punkte. Also es war ein relativ krasser Run und das reicht dann manchmal schon aus. Also Golden State ist eigentlich am stärksten, wenn ihre Defense so stark steht, dass sie den Korb verhindern, dass sie einen Steal holen, dann Rebound und dann gleich Transition spielen und sich aus diesem Transition Gewimmel, was sich da befindet, die Defense sich so sortieren kann und sie dann einfach ihre Schützen aufstellen können. Und wenn das dann so läuft, dass Clay und Curry da dann so treffen, dann ist es natürlich schon stark. Mir ist auch oftmals aufgefallen, in den Situationen, in denen Thompson den Ball hat, verteidigen sie ihn ganz gut, wenn er off the ball versucht, sich freizulaufen und Picks bekommt. Aber dann waren ganz oft die Situationen, dass er den Ball bekommt, den Ball dann wieder entweder zum Center gibt oder auf dem Flügel oder ins Zentrum, wo er sich halt gerade befindet, ein paar Schritte geht auf den Ball zu oder seitlich, den Ball wiederbekommt und dann reicht schon wirklich diese Millisekunde, die der Verteidiger an Clay pennt. Manchmal war es McCollum, ist mir jetzt auch aufgefallen, und dann ist er halt gleich irgendwie durch, nimmt den Wurf nochmal oder er kann den Ball wieder weiterpassen. Also dieses kurze Durchatmen von wegen, ach, Clay Thompson hat den Ball weggepasst und dann ist er schon wieder weg und kann dann seinen Dreier oder seinen Midrange-Wurf direkt hinterhernehmen. Da hat Portland eben auch extreme Schwächen gezeigt. Also defensiv können sie hier bisher nicht mithalten. Offensiv denke ich schon, vor allem weil McCollum und Lillard immer wieder als Motor da auch fungieren und sie auch wirklich die Schützen drumherum haben. Seth Curry hat ein wirklich starkes Spiel 2 gemacht, muss man sagen. Das war wirklich gut und da hat sich dann auch endlich mal gelohnt, dass dann tatsächlich alle 5 Minuten die ganze Familie eingeblendet wird und es dann darum geht, oh, Steph gegen Seth und so, fand ich zeitweise.
Also mir werden die ein bisschen zu oft eingeblendet, muss ich sagen.
Ja, insgesamt dann trotzdem, aber immerhin hat er dann mal ein gutes Spiel gemacht. Ne? Also wenn er dann irgendwie so 0 von 3 Dreier wirft oder so und gar nicht so richtig zum Einsatz oder nicht so zur Aktion kommt, sagen wir mal, dann finde ich es dann noch ein bisschen blöder. Aber so hat er ja wirklich auch einige Steals geholt, auch direkt an Steph Curry und so. Dann hat dieses gehypte Matchup dann in der Serie auch dann so ein bisschen Sinn gemacht und auch ein bisschen Spaß gemacht. Man sich denkt, dass sie tatsächlich früher in Charlotte so gegeneinander gespielt haben. Und dann sieht man auch doch nochmal deutlich, welche Fähigkeiten Steph dann nochmal zusätzlich hat zu dem Shooting, was Seth Curry dann eben auch mitbringt.
Ja.
Also wenn Seth Curry zum Korb geht, dann ist da nicht so ein fancy Layup drin, wie bei Steph. Das ist halt einfach nochmal eine andere Ebene des Spiels, die er da so mit sich bringt. Wird ja auch einfach oft genug vergessen bei Steph Curry, dass er einfach dieses krasse Spiel zum Korb hat. Ne? Also nicht unbedingt von jedem, aber manchmal wird Steph ja dann doch schon mal so als einfach extrem guter Shooter abgestempelt und das gibt eben sein offensives Spiel nicht gänzlich wieder.
Ja, so ein paar Sachen, die mir zu dem Spiel noch aufgefallen sind, Nils. Mhm. Also einmal, warum die Blazers so gut in diesem Spiel waren, und das wird nicht in jedem Spiel so sein, und von daher denke ich auch, das war eigentlich ein Spiel, das die Portland Trail Blazers hätten gewinnen müssen, wenn sie in dieser Serie irgendwas reißen müssen, einfach nur, weil sie 18 von 39 Dreier getroffen haben, 46%, und das wird ihnen, glaube ich, gegen die Warriors einfach nicht so häufig gelingen, dazu 17 von 18 Freiwürfe, und sie hatten das Spiel eben auch wirklich in der Schlussphase noch in der Hand, sie hätten das gewinnen können. Und dann noch eine andere Sache, die mir aufgefallen ist. ich habe, als ich mir heute die letzte Minute häufiger angeguckt habe, gedacht, wenn man das switchen würde, dann wäre es viel einfacher zu verteidigen. Mhm. Und ich habe mich dann schon gefragt, warum nicht in so einer Situation, vor allem die haben zwar Looney auf dem Feld, aber Looney ist ja gar nicht so ein gefährlicher Spieler. Looney kann man auch mit einem kleineren Spieler ganz gut verteidigen. Es ist ja auch nicht so, dass die Warriors ihn jetzt aufposten würden. Das heißt, Draymond Green und Looney sind zwar auf dem Feld, aber ich denke, man könnte trotzdem zum Beispiel mit Aminu und Harkless da spielen. Mhm. Und die Blazers, die haben eine ganz gute Aufholjagd dann nochmal eben gehabt in der Phase, so im vierten Viertel. Und da waren eben Lillard, McCollum, Myers Leonard, Seth Curry, Zach Collins und Evan Turner auf dem Feld. Und die haben diese Aufholjagd gehabt und dann gab es irgendwann so einen Moment, so 4-5 Minuten vor Schluss, wo ich dachte, okay, jetzt müssen sie nochmal wechseln. Die müssen eigentlich jetzt nochmal ein bisschen was Frisches reinbringen, weil gerade Myers Leonard und Seth Curry sind es gar nicht gewohnt, so lange zu spielen. Die haben beide das vierte Viertel durchgespielt. Seth Curry sogar davor schon im dritten Viertel noch 2-3 Minuten. Also der hat so 15 Minuten am Stück gespielt. Und es war eben auch schon zu sehen, dass die Warriors das so ein bisschen ausgeguckt haben, dass sie so klein sind und dass sie dann am Ende zu diesem Pick-and-Roll gehen. Das war jetzt auch keine totale Überraschung. Also da habe ich schon gedacht, warum nicht einfach jetzt mal so Wechsel machen, auch so ein bisschen mehr Defensive noch mal reinbringen, weil es auch dann eben bei den Blazers gar nicht mehr so gut lief und die Warriors wieder rangekommen sind. Und da habe ich gedacht, warum nicht einfach Harkless und Aminu und das switchen? Und dann habe ich mal geguckt und in der Regular Season hat Aminu 16 Possessions in der gesamten Regular Season auf Center gespielt. Das ist die einzige Lineup mit Aminu auf Center, wo kein traditioneller Center in der Lineup war. Und in den Playoffs gab es bisher auch, also ganz kurze Momente gab es, wo mal kein Center auf dem Feld war, aber das war immer nur so minutenweise. Mhm. Ansonsten spielen die das einfach nicht. Es ist halt immer Leonard, Collins oder Kanter auf dem Feld. Die Blazers spielen einfach nicht ohne Center und sie switchen dann eben auch nicht, sondern sie hatchen oder sie droppen. Und von daher fangen die damit jetzt eben auch nicht an. Wir werden es in dieser Serie von daher auch nicht mehr sehen. Also dann müssen sie eben diese bessere Hilfe spielen. Das ist mir einfach nur nochmal aufgefallen. Und dann noch eine andere Sache. In diesem Spiel hat Lillard über 40 Minuten gespielt. Dann McCollum hat über 30 Minuten gespielt und alle anderen haben unter 30 Minuten gespielt. Also das ist nochmal ein anderes Extrem gewesen jetzt in dem Spiel als in der anderen Serie, zum Beispiel Philly gegen Toronto. Mhm. Dass hier nur zwei Spieler überhaupt über 30 sind. Also Lillard hatte 43, McCollum 39. Und zum Beispiel Aminu und Harkless, von denen ich in dieser Serie sehr, sehr viel erwartet habe, haben nur 20 und 23 Minuten gespielt. Das ist schon recht enttäuschend. Naja, kommen wir nochmal zur Serie Bucks-Raptors. Ja. Da gab es bisher ein Spiel, das zweite Spiel ist heute Nacht. Wie ist denn da bei der Serie, bei dem ersten Spiel bisher so dein Gefühl gewesen jetzt?
Also ich fand, es war eins der attraktivsten Playoff-Spiele bisher, einfach weil so viele kleine Storylines dazwischen waren. Brook Lopez mit einem unglaublichen Spiel, 29 Punkte, 11 Rebounds, 4 Blocks, 2 Assists und hat... Ich fand einen Kommentar ganz interessant. Chris Webber hat es kommentiert mit Reggie Miller und Marv Albert, glaube ich. Ne? Ich krieg's schon gar nicht mehr so genau zusammen.
Ja. Es war, Webber, Miller und
genau, Webbers Aussage war, Brook Lopez würde am liebsten schon werfen, bevor er den Ball hat. Es war tatsächlich so, der war locked and loaded und hat von der Dreierlinie gar nicht mal so extrem gut getroffen, was die Quote angeht. Hat er jetzt am Ende da 36%. Also schon gut, aber jetzt nicht irgendwie alles reingehauen. Aber er hat insgesamt einfach ein richtig krasses Spiel gemacht und wirklich sein komplettes Paket ausgepackt. Das fand ich sehr nice. Ich fand es sehr cool, wie Eric Bledsoe noch ein bisschen Tempo gemacht hat und einfach wirklich knallhart zum Korb gegangen ist. Und Antetokounmpo fand ich gar nicht so krass in dem Spiel. Also er hat natürlich wieder seine Sets aufgelegt, aber er hat auch so von seinem Field Goal her, haben sie ihn schon versucht, wirklich zu contesten und ihm das Leben schwer zu machen. Aber er hat es natürlich auch verstanden, den Ball dann wieder zu teilen und dann sind die Bälle eben auch gefallen und die Bucks haben sich da echt stark zurückgekämpft. Und bei den Raptors tut es natürlich echt weh, dass sie das Spiel abgegeben haben. Das wäre natürlich schon ein Wahnsinnsding gewesen, hier gleich das Spiel zu klauen. dann das Heimrecht damit sozusagen vorläufig abzunehmen. Und es sah wirklich lange Zeit danach aus, Kyle Lowry war wirklich so stark wie bisher noch vermutlich in keinem Playoff-Spiel diese Saison und vielleicht jemals. Die Dreier sind gefallen, er ist gut zum Korb gegangen. Er hat ein True Shooting von 89,5%. Also das ist wirklich, seine Dreier sind gefallen. Sein Spiel insgesamt war einfach sehr gut, sehr stark.
7 von 9 Dreier.
7 von 9. Und ja, das war einfach, also das, was bei Toronto in den letzten Spielen oftmals so gefehlt hat, dass eben mehr Offensive von anderen Spielern als nur von Kawhi Leonard kam, das war jetzt zu sehen. So, ne? Und man darf ja nicht vergessen, dass die Toronto Raptors viele, viele Spiele in der Regular Season gemacht haben ohne Kawhi und das auch wirklich gut funktioniert hatten und immer das Gefühl da war, sie haben genug Firepower. Und in diesem Spiel war das auch wieder so. Und deswegen, wie gerade schon gesagt, es war sehr, sehr bitter jetzt für Toronto, dass das Spiel so in die Hose geht. Und aber gleichzeitig, ich meine, es war jetzt ein Auswärtsspiel und sie können zurückkommen, vielleicht noch ein paar Additions, Veränderungen einfach vornehmen und dann mal sehen, wie die Serie noch weitergeht. Aber es macht bisher auf jeden Fall sehr viel Spaß. Wie war es bei dir?
Ja, also ich habe bei dem Spiel schon gedacht, die Toronto Raptors können das gewinnen und es sah sehr gut aus. Ich habe schon bei den Raptors im Moment gerade so das Gefühl, jetzt gerade gegen die Bucks, dass ihnen doch so ein bisschen die Luft ausgeht nach dieser langen Serie gegen Philly. Und die Bucks haben eben auch eins der tiefsten Teams, vielleicht sogar das tiefste der Liga. Mhm. Gerade jetzt in den Playoffs auf jeden Fall das tiefste. Und bei den Bucks hat, glaube ich, in den gesamten Playoffs bisher noch kein einziger Spieler einmal über 40 Minuten gespielt. Also Antetokounmpo auf jeden Fall nicht. Also ich glaube, es ist wirklich so. Keiner hat 40 Minuten gespielt. Also in diesem Spiel jetzt auch wieder Antetokounmpo 37. Und ja, auch, dass zum Beispiel in so einem Spiel Bledsoe 9 Punkte macht und Middleton 11 und dann macht einfach mal Lopez 29. Das ist eben schon ziemlich beeindruckend. Und zudem muss ich auch sagen, dass Brockton jetzt zurück ist für diese Serie, ist super, super wichtig.
Das macht die Mannschaft nochmal ein bisschen tiefer, ne? Der hat ja auch wirklich knallhart getroffen.
Brockton ist einfach ein Killer. Und ich muss sagen, da haben die Raptors teilweise ihn wirklich so ein bisschen vergessen. Also da waren mehrere Dreier, die komplett frei waren, in Transition zum Beispiel, einfach nicht an ihn rangelaufen. Und wie viele Spieler gab es bisher in der Geschichte der Liga, die im 50-40-90-Club sind? Ich glaube 8 oder 9 oder so. Mhm. Und er ist auf jeden Fall dabei, den sollte man nun nicht stehen lassen.
Ja.
Und dann noch eine Sache, die mir in dem Spiel sehr aufgefallen ist. Die Dreierquote von den Raptors, die war jetzt insgesamt gar nicht so schlecht. 35-7, 15 von 42. Aber wie gut die Raptors wären, wenn Pascal Siakam seine Corner Threes treffen würde. Mhm. Er war, glaube ich, 0 von 7 in dem Spiel. Hat 2 von 9 Dreier, aber der eine war so ein recht wilder Heave. Mhm. Und wenn Siakam diese Würfe treffen würde, wären die Raptors so viel schwerer zu stoppen und zu verteidigen.
Ja.
Das war auf jeden Fall ein großes Ding. Und auch wieder nur 6 von 20 aus dem Feld, das ist schon ein bisschen krass. Er wurde auch gleich zum Anfang 2-mal geblockt und bei Siakam habe ich gerade so ein bisschen das Gefühl, dass die Rolle jetzt doch auf diesem Niveau für ihn vielleicht so ein klein bisschen zu groß ist und dass er vielleicht auch etwas mehr einfach reinslashen sollte und nicht so oft dann selber finishen, sondern einfach nochmal ein bisschen gucken, ob er nicht mit diesem, er kommt ja meistens bis zum Korb. Und dann einfach nicht jedes Mal versuchen zu finishen, sondern einfach den Ball mal auf die Schützen kicken. Und ich finde, auch in diesem Spiel waren Marc Gasol und Kyle Lowry ein bisschen aggressiver. Die haben einfach dann wirklich die Würfe auch mal genommen. Bei Gasol sind sie jetzt nicht gefallen. 2 von 11, 2 von 7 von der Dreierlinie. Ich denke auch, dass es eigentlich besser wäre, so weiterzuspielen, wie sie es am Ende von der 76ers-Serie gemacht haben, nämlich, dass sie Ibaka einfach mehr Minuten geben und mehr Spielanteile. Ich finde, Ibaka sah in diesen Playoffs, wenn er viel gespielt hat, gut aus. Wenn er wenig gespielt hat, sah er schlecht aus. In diesem Spiel war er jetzt schwach. Minus 17 in 17 Minuten. Das ist schon ziemlich katastrophal. Aber ich habe einfach das Gefühl, warum nicht einfach, wenn man sowieso so große Probleme hat mit der Bank und mit den Minuten und sowieso nur 8 Leute spielt, warum die 76ers und einfach Ibaka diese Rolle geben? Weil ich glaube, es ist nicht hilfreich, wenn man Gasol 40 Minuten gibt. Und ja, also in diesem Spiel kann ich das nicht nachvollziehen.
Ja, generell finde ich es sehr interessant, dass beide Teams doch eigentlich ähnliche Stärken haben. Also in der Western Conference haben wir, finde ich, ein ähnliches Spiel dahingehend, dass so zwei starke Backcourts aufeinandertreffen. In der Eastern Conference jetzt zwei Teams mit sehr vielen Schützen, mit klaren Teamleadern, die dann auch dieses Slashen übernehmen und das Ball verteilen in dem Sinne. Und auch einfach große Teams, ne, die einfach große Spieler gegeneinander stellen. Da hat Milwaukee jetzt auch schon öfter mal jetzt diese Anpassung getroffen, dass Mirotić dann die Starting Five rückt und mit Middleton dann auf dem Guard. Das ist natürlich alles extrem groß. Gleichzeitig hast du Leonard und Siakam dann auf den Flügeln. Das ist aber natürlich echt schön anzusehen. Also ich muss sagen, zwei Teams, die so offensiv stark und defensiv stark sind, das macht doch wirklich Lust auf mehr. Und ich würde mich jetzt auch überhaupt noch nicht trauen zu sagen, welche Mannschaft hier gewinnt. Ich würde mir jetzt erhoffen für die Serie, dass Toronto das nächste Spiel klauen kann und da jetzt nochmal wiederkommt. Und dass sie das jetzt nochmal ordentlich wegstecken. Es war halt schon auf jeden Fall extrem, nach so einem Spiel 7 zurückzukommen und direkt ein Spiel 1 gegen Milwaukee anzutreten. Und ja, wie gesagt, es sah ja auch lange Zeit so aus, als könnten sie im ersten Spiel dann gleich so eine, sie überraschend überrollen. Und ja, ich würde mir jetzt halt wünschen, dass es im zweiten Spiel vielleicht nochmal genauso losgeht und sie nochmal zeigen kann, was sie drauf haben. Insgesamt habe ich so ein bisschen das Gefühl, dass Kawhi Leonard diese Saison da in Toronto so ein bisschen was aufgebrochen hat. Also vielleicht auch einige Spieler, die jetzt schon ein paar Jahre da sind, jetzt so lange mitgetragen hat auf seinen Schultern, dass die jetzt langsam kommen und über sich hinauswachsen. So. Also es hat sich in den Kader ja schon auch einiges gewechselt und gewandelt. Aber wenn ich Lowry jetzt so sehe in so einem Spiel, das er dann aufdreht, dass dann auf einmal plötzlich ja das da ist, was ein Veteran dann häufig eben auch mitbringt, diese Situation schon mal durchlaufen zu haben, was Siakam vielleicht dann eben noch ein bisschen fehlt. Und ich finde, ich habe das auch gesehen, was du gerade meintest, dass da ganz oft dieser Wurf dann eben auch da war und dann auch immer von vornherein das Gefühl da war, wenn du es guckst, so, okay, nee, ich glaube, der geht nicht rein. Das hat er dann vielleicht manchmal auch gedacht. Und ja, so ist es psychologisch eben auch ein Ding. Und das spielt natürlich auch in den Playoffs immer wieder eine Rolle. Ich bin auch davon überzeugt, dass das ein großer Grund dafür ist, dass Portland jetzt auch so erfolgreich ist, weil sie halt diesen Kern, jetzt nochmal wieder der Wechsel zur Western Conference, dass so ein Team wie Portland zum Beispiel so lange schon zusammenspielt und auch da ein Teamleader wie Lillard schon so lange irgendwie den Ton angibt, dass sie jetzt halt auch irgendwie wissen, wer sie sind und dass sie auch was von sich halten. Und das ist bei einzelnen Spielern zu sehen, aber natürlich auch bei ganzen Teams. Wobei Toronto und Milwaukee natürlich jetzt auch schon so starke Wechsel hatten vor der Saison, dass da jetzt innerhalb der Regular Season schon einiges zusammenwachsen musste. Umso erstaunlicher, dass es so schnell und gut funktioniert hat. Und zwei sehr gute Coaches, zwei sehr gute Kader. Was willst du mehr? Und ich freue mich ja vor allem, dass die Teams jetzt auch wieder anfangen zu treffen. Also seit Spiel 6 in beiden Conferences hatte ich ja schon ein bisschen den Glauben verloren, dass die Wurfquoten von der Dreierlinie dann so stark in den Keller sinken. Und offensichtlich geht es doch. Man kann auch in den Playoffs noch weiterhin Dreier werfen und damit erfolgreich sein. Und ja, also ich bin sehr gespannt. Wenn du jetzt tippen möchtest, kannst du natürlich auch noch weitere Sachen zur Serie jetzt sagen, aber wenn du jetzt tippen möchtest, was meinst du, wie gehen die Serien aus oder wie geht Toronto gegen Milwaukee aus?
Also ich würde gerne noch einen letzten Punkt machen zu diesem ersten Spiel. Also die Raptors hatten ja ganz gut Dreier getroffen, haben aber nur 19 von 50 Zweier getroffen. Die Milwaukee Bucks haben 60 Rebounds geholt, also 14 mehr als die Raptors. Und sie haben 11 Blocks gemacht, im Gegensatz zu 4 von Toronto. Das sind natürlich schon krasse Zahlen und das ist eben auch der Vorteil. Ne? Die Milwaukee Bucks machen, wie sie es schon die ganze Saison gemacht haben, die Zone dicht, man kriegt nichts. Man muss also von draußen gut treffen. Und die Bucks haben in diesem Spiel noch nicht mal gut getroffen. Nur 25% Dreier, 11 von 44. Also auch hier sehe ich schon, dass die Bucks ihre Vorteile, die sie haben, gegen die Raptors anwenden können, dass sie die bessere Bank haben, dass sie ausgeglichener sind. George Hill zum Beispiel bisher in den Playoffs so stark gewesen, 0 Punkte. Auch das ein Vorteil, dieses krasse Rebounding, die Rim Protection. Also ich finde, die Raptors sahen für drei Viertel in dem Spiel echt gut aus. Und dann ist ihnen so ein bisschen die Puste ausgegangen. Ich habe vor der Serie getippt, Raptors in 6. ich muss sagen, dass ich jetzt doch nach dem ersten Spiel da so ein bisschen ins Wanken geraten bin und da ein bisschen ins Zweifeln. Also ich finde, die Bucks sehen jetzt doch gerade schon so ein bisschen aus wie das bessere Team, vor allem wenn man einfach sieht, wer jetzt bei den Bucks nicht so gut gespielt hat und wie die Leute sonst spielen. Ja, also im Moment habe ich eher das Gefühl, dass die Bucks es machen, aber ich habe noch ein bisschen Hoffnung. Aber im Moment würde ich eher sagen, die Bucks in 6 vielleicht. Das ist eher so mein Gefühl.
Ja, könnte ich mir auch gut vorstellen. Also ich tippe auf jeden Fall auch auf die Bucks. Ich sage jetzt einfach mal in 7. Und ich finde, also jetzt nochmal so der weite Blick auch nochmal zurück, was die Bucks jetzt so gemacht haben. So stellt sich doch eigentlich ein Starspieler vor, dass ein Team um ihn herum aufgebaut wird. Ne? Also Antetokounmpo ist jetzt 24 Jahre alt. Er hat wirklich seine absolute Prime immer noch. Also sie fängt jetzt gerade an. Wir können uns jetzt 5-6 Jahre darauf einstellen, dass es extrem so weitergeht, vielleicht sogar noch besser wird. Und sie haben jetzt einfach alles, was da sein muss. Also Milwaukee hat alle Argumente dafür, Champion zu werden. Sie haben das Shooting, sie haben die Größe, sie haben die Defense, sie haben auch genug andere Leute neben Antetokounmpo, die kreieren können und die den Ball in den Korb kriegen. Und wenn Leute wie Brook Lopez dann eben auch nochmal so aufdrehen, dann ist es schon natürlich ein Wahnsinn, was in den Playoffs eigentlich jetzt für die Bucks drin ist. Für die Raptors wäre es natürlich echt wünschenswert, wenn noch ein bisschen was geht, einfach als Argument dafür, dass Kawhi Leonard da bleibt. Ich finde das Team super sympathisch. Ich mag das gerne, wie sie was für ein Basketball spielen, auch wie sie gecoacht sind. Und es wäre schon wirklich bitter, wenn die Saison zu Ende geht und er dann tatsächlich doch irgendwie Richtung Los Angeles abwandert, vielleicht zu den Clippers geht oder so. Ich würde mir jetzt halt auch hoffen, dass diese gemeinsamen Erfahrungen, so das Game 7 mit dem Game Winner, dass das so ein bisschen verbindet und vielleicht auch ihn dazu bewegen kann, einfach jetzt der Held von Toronto zu werden und diese Rolle da einzunehmen. Ja, mal schauen, was so kommt, was so passiert. Aber genau, da wäre jetzt Milwaukee in 7, mein Tipp. Die andere Serie brauche ich wahrscheinlich gar nicht groß zu fragen. Ich glaube, wir sind beide der Meinung, dass die an die Golden State Warriors geht. Die Frage wäre da auf jeden Fall, in wie vielen Spielen. Was meinst du?
Oh, ich muss sagen, dass ich bei den Blazers einfach schon irgendwie so diesen Frust sehe. Also einerseits diese krassen Schwächen in der Defense und dann eben auch, was ich jetzt auch gegen Houston schon gesehen habe, diese Abgezocktheit einfach von Golden State. Also es würde mich nicht wundern, wenn es 4-0 ausgeht. Ich sage einfach mal 4-0 für die Warriors.
Ich würde schwanken zwischen 4-1 und 4-2.
Ja, 4-1 war vor der Serie mein Tipp, aber was ich jetzt bisher gesehen habe, ja, würde ich mal sagen, dann doch eher 4-0.
Dann sage ich einfach mal 4-2. Warum nicht? Also noch 2 starke Heimspiele irgendwie, ein bisschen Dame-Time, ein bisschen McCollum. Aber selbstbewusst wäre ich damit nicht. Wahrscheinlich treffen wir uns dann in der Mitte bei 4-1. Aber ja.
Ich sehe es einfach nicht. Ich sehe einfach nicht, wie sie die Warriors stoppen. Mit dieser Defense, die so schlecht gespielt ist. Ich kann es einfach mir nicht vorstellen.
Ja, aber sie haben mich trotzdem immer wieder überrascht und diese Conference-Final-Teilnahme ist auf jeden Fall für Portland schon ein Riesenerfolg in dieser Saison. Wer weiß, was sie sich als Franchise da noch so, was sie noch so aus dem Hut zaubern können, jetzt auch in Folgesaisons, ob das so bleiben kann. Aber dementsprechend wäre das ja für uns quasi jetzt, wenn ich dem Tipp mal nachverfolge, ein Finale zwischen den Milwaukee Bucks und den Golden State Warriors. Das wäre ja auf jeden Fall auch eine sehr, sehr spannende Serie. Vielleicht dann auch mit Kevin Durant zurück.
Ja.
Je nachdem, wie sich das jetzt weiterhin verhält mit seiner Verletzung. Es wäre ja schon ganz schön, wenn da 2 komplette Teams aufeinandertreffen. Ich glaube, es wäre für Golden State auch tatsächlich relativ wichtig, diese Tiefe dann nochmal zu haben. Gerade wenn jetzt so viel Last auf den Schultern dieses wirklich dezimierten Kaders bei den Warriors steht und sie dann halt mit so vielen Minuten in die Finals rutschen und dann gegen gut ausgeruhte Milwaukee Bucks spielen können, wo kaum mal jemand die 35-Minuten-Marke durchbricht. Ja, da bleiben wir dran. Ich würde sagen, also für den Moment jetzt haben wir einen ganz guten Überblick geschafft. Ich glaube, also es sei denn, du hast noch irgendwas loszuwerden dazu. Ansonsten.
Nee, zu den Spielen nicht
mehr. Ja, ansonsten sollten wir noch mal kurz über die NBA Draft Lottery sprechen, die jetzt auch kürzlich war. Also wir wissen noch nicht, welches Team welchen Spieler draftet, aber wir wissen schon, welches Team welchen Spieler draften darf. Und damit sollte ja eigentlich schon klar sein, zu welchem Team Zion Williamson gehen dürfte. Was sind so deine Gedanken zum NBA Draft?
Also die Lottery war ja vor 2-3 Tagen so ungefähr. Ich muss sagen, meine erste Reaktion darauf, dass New Orleans Zion Williamson bekommt, war so ein bisschen Enttäuschung, weil sie es gerade mit Anthony Davis so ein bisschen vergurkt haben oder eigentlich schon sehr vergurkt. Sie hatten einmal Erfolg letztes Jahr 4-0 gewonnen gegen die Blazers in der ersten Runde. Das war aber auch der größte Erfolg in der ganzen Zeit mit Anthony Davis. Die Charlotte Hornets haben in dem gleichen Jahr, wo Davis gedraftet wurde, glaube ich, Michael Kidd-Gilchrist auf 2 gezogen. Und haben, glaube ich, sogar einen besseren Rekord in der Zeit als die Pelicans mit Anthony Davis. Also es war schon eine ziemlich miese Zeit. Jetzt bekommen sie Zion Williamson. Ich hätte ihn mir einfach woanders gewünscht. Ich hätte es gut gefunden in Dallas, in Atlanta, New York hätte ich auch besser gefunden. Obwohl ich schon gesagt habe, auch eigentlich ist es besser, dass New Orleans jetzt Zion Williamson direkt bekommt. Denn wenn New York Zion Williamson gedraftet hätte, dann hätten sie wahrscheinlich versucht, ihn gegen AD zu traden und New Orleans hätte es wahrscheinlich auch gemacht. Und dann wäre Zion Williamson nach New Orleans gekommen, aber mit viel schlechteren Voraussetzungen. Dann hätten sie eben diese ganzen Trade-Chips, die sie jetzt für AD noch bekommen können, um andere Spieler zu holen, für Zion Williamson schon geben müssen. Von daher sehe ich die Ausgangslage für die Pelicans gerade eigentlich ganz gut. Und dann würde ich noch sagen, dass Zion Williamson mit Anthony Davis und Jrue Holiday jetzt neben sich erstmal zu diesem Zeitpunkt im Kader das meiste Talent um sich herum hat, oder besser gesagt das zweitmeiste Talent seit 1997, die Spurs Duncan gedraftet haben mit Robinson und Elliott und Avery Johnson und so weiter und einfach auch diese Organisation. Der einzige First Pick, der noch mehr Talent um sich herum hatte, als er gedraftet wurde, war Markel Fultz mit Embiid, Simmons, Redick und so weiter, Covington, Saric. Also das war auch ein richtig gutes Team, aber aus Fultz ist eben bei den 76ers nichts geworden. Zion Williamson ist jetzt ein anderes Kaliber. Natürlich werden Zion Williamson und Anthony Davis wahrscheinlich nie zusammen spielen, aber für Anthony Davis kann man eben eins der größten Trade-Pakete bekommen, die es je gegeben hat. Da werden alle versuchen mitzubieten und die haben jetzt mit David Griffin einen sehr guten GM, der wird da schon was Gutes rausholen. Und dann denke ich doch, also es wird wahrscheinlich ein sehr interessantes Team. Sie haben einen Coach, der sehr schnell spielen lässt mit Elvin Gentry. Und das kann ich mir doch gut vorstellen. Wahrscheinlich wird Zion Williamson auch ein bisschen Center spielen dürfen. Und kann ich mir schon als eine ganz gute Mischung vorstellen. Also da hätte es für mich auch noch viel schlimmere Teams gegeben. Zum Glück ist er nicht in Memphis gelandet oder in Cleveland. Also, oder in Washington. Washington wäre vielleicht das Allerschlimmste gewesen. Obwohl Cleveland und Washington hält sich wahrscheinlich die Waage.
Ja, vermutlich. Ja, danach gab es ja schon auch noch einige Überraschungen. Also Phoenix auf dem 6. ist natürlich auch recht spät. Memphis mit dem 2. Pick. New York auf 3. Los Angeles Lakers auf 4. Auch eigentlich relativ gut, dass sie jetzt noch auf dem 4. gerutscht haben aus Sicht der Lakers. Dafür, dass ihr Rekord jetzt gar nicht mal so ganz mies war. Aber
ja, die Lakers hatten die größte Chance auf den 11. Pick. Mhm. Und Memphis hatte, glaube ich, die größte Chance auf den 9. Pick. Also die sind beide richtig weit nach vorne gerutscht. Dadurch eben. Und New Orleans hatte auch nur eine 6%ige Chance auf den First Pick. Also da sind die drei Teams nach vorne gerutscht. Dadurch natürlich viele andere Teams weiter nach hinten gerutscht.
Ja, da macht sich jetzt natürlich auch ein bisschen bemerkbar, dass sie die Odds ein bisschen angepasst haben. Also ein paar Prozente reichen dann ja manchmal schon im Durchschnitt, um sowas eben auch zu ermöglichen. Das war ja jetzt im Prinzip auch etwas, was gewollt ist von der Liga, ne? Dass du nicht klar sagen kannst, okay, du bist jetzt mega schlecht, das Tanken hat sich gelohnt, wir kommen, hier ist dein erster Pick. Also ist ja schon mal erstmal so kein schlechtes Zeichen, zumindest was ist, wenn es jetzt darum geht, die Ambitionen der Teams nach unten hin in den nächsten Jahren so ein bisschen abzusenken.
Ja, also ich glaube, ich würde die Odds noch ein bisschen mehr angleichen. Ich glaube, ich würde da noch ein bisschen was verändern. Also ich habe das Gefühl, dass die Teams, die knapp die Playoffs verpassen, eine etwas größere Chance noch haben sollten, als jetzt gerade einen höheren Pick zu bekommen. Mhm. Dass es da noch mehr Chance gibt, nach vorne zu rutschen. Denn es sind 4 Lottery-Picks und dafür sind die Chancen von den Teams, die auf 14, 13, 12 stehen, eben minimal 2% oder sowas. Und wenn sie da eben nicht reinkommen oben, dann rutschen sie auch auf keinen Fall nach vorne. Und ich meine, man sollte meiner Meinung nach dafür auch belohnt werden, wenn man hart bis zum Ende spielt und versucht, die Playoffs zu erreichen. Denn man sagt ja immer, diese Teams, die knapp die Playoffs verpassen, die sind so im Niemandsland, die kriegen nie einen guten Pick und die kommen auch nicht weiter nach oben. Die sind oft auch keine Free Agent Destinations, also so typische Teams wie Detroit, Charlotte, die da gerade alle so rumdümpeln. Und ich würde es einfach gut finden, wenn man das ein bisschen mehr belohnt. Da kann man natürlich sagen, okay, aber die Teams, die schlecht sind, die müssen auch mal irgendwie die Chance haben, einen richtig guten Pick zu kriegen, um nach oben zu kommen. Ja, aber das müssen die anderen auch, ne? Also die Teams, die im Mittelfeld sind, die sind genauso schlecht dran wie die Teams, die gerade richtig schlecht sind. Und die Teams, die unten sind und eben dann nur 20 Spiele gewinnen, die machen ja auch viel, um wirklich richtig schlecht zu sein. Ne? Die setzen dann eben die Veterans nicht mehr ein. Die spielen eben ab der Hälfte der Saison, wenn sie merken, es läuft wieder nichts, auch gar nicht mehr richtig mit. Ich finde, man sollte das einfach ein bisschen mehr bestrafen oder dagegen arbeiten und den Teams, die wirklich versuchen zu gewinnen, etwas mehr Chance geben. Ich glaube, da ist noch einiges an den Orts zu drehen. Ich kann jetzt keinen Vorschlag gerade machen, wie es genau sein soll, aber ich glaube, da ist noch ein bisschen Spielraum, was zu machen. Ich finde es schon besser, aber da ist noch Spielraum da.
Auf jeden Fall. Es ist halt immer so, dass natürlich alle Owner sich da irgendwie einig werden müssen und das stellt dann manchmal natürlich Schwierigkeiten da eine wirklich gute Lösung für die Liga zu finden, weil das nicht immer um das Interesse des einzelnen Teambesitzers ist. Etwas zum Draft oder zur Lottery jetzt, was noch auf jeden Fall besprechenswert ist, ist die Situation mit dem Dallas-Pick. Die hatten ja eine Protection, die jetzt nicht mehr greift. Sie haben den 10. Pick jetzt in der Lottery erwischt. Das heißt, sie müssen ihren Pick abgeben an die Atlanta Hawks. Das war Teil des Trades für Luka Doncic, wo sie Trae Young und eben diesen Pick abgegeben haben, um Doncic zu bekommen. Jetzt haben sie durch ihr Tanken natürlich sehr darauf gehofft, in diese ersten Plätze auch zu rutschen, um eben noch einen guten Draft-Pick in diesem Jahr zu bekommen. Das hat nicht funktioniert. Die Chancen waren natürlich jetzt auch nicht so unglaublich groß. Was hast du geschrieben? Irgendwas um die 20%, dass sie es schaffen, dass sie da reinkommen?
20,2% waren das, glaube ich, dass Dallas den Pick behält.
Ja. Und von daher schauen sie da jetzt in die Röhre. Aber trotzdem haben sie natürlich jetzt einen sehr guten Grundkader mit Porzingis und Doncic und müssen jetzt halt gucken, dass sie da noch gute Entscheidungen treffen, vielleicht den einen oder anderen Free Agent noch dazu bekommen. Und das Team so rund zu machen und dann mal sehen, was da eben noch so passiert.
Ja, man kann schon sagen, dass die Atlanta Hawks auch einer der doch etwas größeren Verlierer in der Lottery waren, denn ihr eigener Pick ist nur der 8. geworden, der hätte eigentlich auch viel höher sein können.
Ja.
Und sie kriegen jetzt zwar den Pick von Dallas, aber da hatte man natürlich wahrscheinlich auch gehofft, dass es eher so der 7. Pick oder sowas wird. Jetzt ist es der 10. In diesem Draft ist das vielleicht nicht so wichtig, denn ich glaube, wie man das so hört, also ich beschäftige mich vor dem Draft auch immer noch sehr intensiv mit den Spielern, aber zu diesem Zeitpunkt habe ich von den meisten echt wenig Ahnung. Also Zion Williamson, Morant und Barrett und danach hört es auch ungefähr auf bei mir. Von allen schon mal so ein paar Highlight-Videos gesehen, aber mich noch nicht so richtig damit beschäftigt. Und was man aber so hört, ist Zion Williamson eine Klasse für sich, danach Morant und Barrett richtig gut und dann ist es eigentlich fast egal, wo man pickt. Von daher ist es dann eben vielleicht auch nicht so schlimm.
Ja, es könnte schon sein. Also es wird ein bisschen der Gamble auf den Spieler, der es noch irgendwie wird. Es lässt sich tatsächlich, glaube ich, bei den meisten Spielern nicht so richtig ersehen. Das ist vielleicht dann noch ein Thema, wo wir uns noch ein bisschen reinarbeiten können, jetzt auch nach der Saison und vor dem Draft. Und da wird noch einiges an Gesprächsstoff da sein. Ansonsten ist in der NBA ja auch noch einiges passiert. Ich glaube, mit den ganzen Transfers, Wechseln und was da jetzt schon hin und her geschoben wird, können wir uns dann eben auch nach der Saison nochmal vertieft beschäftigen. Aber die Lakers haben einen neuen Headcoach. Wollten wir jetzt schon einige Zeit raus, ist Magic Johnson dann ja quasi gefolgt, der auch schon das Handtuch geworfen hat. Und nach vielem Hin und Her ist es jetzt Frank Vogel geworden und Jason Kidd als Assistant Coach. Da haben sie wohl versucht, eine Entscheidung zu treffen, die alle Seiten glücklich macht. Jason Kidd war ja auch vor allem im Gespräch durch LeBron James, der ja immer ein großer Fan ist vom Players Coach und Tyronn Lue da auch schon offensichtlich ins Gespräch gebracht hat. Könnte bergauf gehen für die Lakers, aber ich mag da noch kein Urteil treffen.
Ja, ich glaube eher, dass die Lakers jetzt die neuen Orlando Magic sind, mit einem ziemlich unangenehmen Assistant Coach, der vielleicht versuchen wird, den Cheftrainerposten zu kriegen. Und ich finde, die Lakers sind wirklich sehr, sehr schlecht geführt und das ist gerade einfach nur peinlich. Also auch, ich finde es einfach so unglaublich, wie gut die Clippers gerade geführt sind und aussehen und auftreten und wie schlecht die Lakers aussehen und auftreten. Und ich habe ja jetzt gerade bei Twitter losgelegt und Jeannie Buss hat ein Bild als ihr Twitter-Bild, das immer bei jedem Tweet so auftaucht, wo sie nackt auf dem Rücken liegt und zwei Basketbälle auf ihre Brüste gelegt hat.
Im Ernst?
Ja, da habe ich schon gedacht, das fasst doch ganz gut die Lakers-Situation gerade zusammen.
Krass.
Ja, Nils, ich habe noch eine Frage an dich und mit der können wir dann auch schließen. Wir sind nämlich schon über eine Stunde hinaus. Wenn du die Wahl hast, für dein Team Luka Doncic oder Zion Williamson zu draften, wen von den beiden nimmst du?
Oh, das ist nicht leicht. Top Talents. Ich glaube, ich bin bei Luka Doncic. Also bei Zion, es heißt ja immer schon, er ist ein kompletter Spieler und ich glaube, es sieht ja sogar danach aus, als wenn er noch einen soliden NBA-Dreier entwickelt und dann sein Spiel auch noch komplett werden könnte. Die Athletik hat er. Pipapo. Aber ich bin einfach ein Fan von Doncics Spiel. Ich fand diese Rookie-Saison schon sehr beeindruckend und ich glaube, da ist nach oben hin auch noch einiges möglich. Spielverständnis, Playmaking und ja, es ist vielleicht auch ein bisschen so eine Geschmacksfrage, so auch die Zuneigung zu diesem leicht europäischen Stil, den er natürlich dann eben jetzt dadurch auch noch mitbringt.
Ja, und man hat von Doncic eben schon eine Saison gesehen und ja, er hat natürlich schon sehr viel gezeigt. Ja. Von Williamson muss man natürlich das nochmal sehen. Nach der nächsten Saison sieht es dann vielleicht schon anders aus, wenn Williamson in die Liga kommt, der athletischste Spieler der gesamten NBA ist und ein Highlight nach dem anderen auspackt. Mhm. Aber selbst dann ist er eben vielleicht auch nur Blake Griffin. Man muss es mal sehen.
Ja, möglich. Blake Griffin ist ja auch schon was.
Ja, aber der Hype wäre damit dann nicht bestätigt. Ne?
Das stimmt. Ja.
Ja, mit diesen Worten schließen wir es für heute. Wir danken euch, dass ihr dabei seid. Und ja, vielen Dank für das Gespräch, Nils.
Ja, danke dir, Anne.
Alles klar, dann bis nächste Woche, Leute.
Ciao.
Ciao.